Wenn Sie am technischen Puls der Zeit sein möchten, dann ist VDI Nachrichten Plus genau das Richtige für Sie. Das sind tagesaktuelle Artikel, weiterführende Hintergrundbeiträge, Ratgeber, exklusive Gewinnspiele und multimedial aufbereitete Inhalte aus der spannenden Welt der Technik auf vdi-nachrichten.com. Exklusiv für unsere Hörerinnen und Hörer gibt es jetzt ein unverbindliches Probeabo für 4 Wochen. Der Link steht in unseren Shownotes.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Prototyp, dem Karriere-Podcast von Ingenieur.de und VDI-Nachrichten. Mein Name ist Wolfgang Schmitz. Digitaler Wandel. 2 Worte, die viel bewirken und einen Wust an Gedanken und Gefühlen auslösen, denn dahinter steckt weit mehr als nur Technik. Zeitgleich ploppen Begriffe wie Transformation und Disruption auf. Sie lösen Unsicherheiten, wenn nicht sogar Ängste aus. Eine neue Zeitrechnung beginnt, in der der Mensch aus seiner gewohnten Rolle gerissen wird und Neues bewältigen muss. Vielleicht sogar nicht mehr am Arbeitsleben teilnehmen kann. Aber ist der Wandel tatsächlich so dramatisch? Es dürfte kaum eine geeignetere Person geben, die uns darauf Antworten liefern kann, als Frau Professor Verena Nitsch, Lehrstuhlinhaberin und Direktorin des Instituts für Arbeitswissenschaft an der RWTH Aachen. Die promovierte Ingenieurin beschäftigt sich in ihren Forschungen mit der Mensch-Technik-Interaktion sowie mit menschenzentrierter Gestaltung des digitalen Wandels. Herzlich willkommen, Frau Professor Nitsch. Schön, dass Sie uns bei dem Thema zur Seite stehen.
Schönen guten Tag. Ich freue mich, dass ich hier sein kann heute.
Wunderbar. Mir ist jüngst eine Meldung über den Weg gelaufen. Da dreht es sich um einen Schweizer Drehbuchautor, der einen Film über einen Filmemacher gedreht hat, der merkt, dass künstliche Intelligenz als Filmemacherin besser ist als er. Der Streifen wurde nicht gezeigt, weil es zu viele ablehnende Stimmen gab, zu viele Zweifel. Macht das Sinn? Ist das womöglich ein Zeichen dafür, dass die Menschen vor der digitalen Realität die Augen verschließen, beziehungsweise die digitale Zukunft fürchten?
Auf jeden Fall sehen wir, dass das kein Einzelfall ist, dass es auch viele andere Bereiche inzwischen gab, wo dann KI eingesetzt war und Menschen einfach besorgt sind bei dem Ergebnis, was dabei rausgekommen ist. Und so eine Sorge, die kann verschiedene Gründe haben. Und da ich nicht Ingenieurin bin, sondern Psychologin und ursprünglich Psychologie studiert habe, kann ich mich da vielleicht auch ein bisschen mit meinem Psychologiewissen an diese Frage annähern. Und diese Sorge, die Menschen haben vor gerade diesen neuen KI-Anwendungen, die auf den Markt kommen, sind auf der einen Seite natürlich dadurch zu erklären, dass Menschen gern einfach mal Angst haben vor etwas Neuem. Jetzt ist KI an sich erstmal noch nichts Neues, aber eben doch diese Anwendungen, die jetzt auf den Markt kommen, die eben nun auch Aufgaben übernehmen, die lange Zeit den Menschen vorbehalten waren, gerade solche kreativen Tätigkeiten. Jetzt sind die Menschen inzwischen schon dran gewöhnt, dass einige Dinge so eine Maschine einfach besser kann. Keiner hat irgendwie Sorge, dass ein Taschenrechner jetzt auf einmal einem den Job wegnimmt oder hat Angst davor, weil ein Taschenrechner viel besser rechnen kann als man selbst. Aber wenn es jetzt dann um solche Aufgaben geht, die eben auch kreative Anteile haben, wo es auch einfach viel um Sprache geht, von dem man einfach gewohnt war, dass der Mensch das immer macht und jetzt auf einmal sieht, ach, die Maschine, also die KI-Systeme, die können das ganz gut und zum Teil sogar besser als man selbst, dann kann das natürlich auch Sorge auslösen.
Das ist ein großer Unterschied. Entschuldigung, sorry, Sie wollten noch weiter.
Es gibt sicherlich auch noch mehrere Gründe, warum man Sorge haben kann. Eine ganz reale Sorge ist natürlich auch, dass Menschen befürchten, dass sie früher oder später ihren Arbeitsplatz verlieren könnten, wenn man sieht, so viele Aufgaben werden jetzt auf einmal übernommen von künstlicher Intelligenz, von digitalen Technologien. Und es stellt sich natürlich auch die Frage bei vielen Tätigkeiten, wo die KI plötzlich sehr viel Denkarbeit übernimmt. Wem gehört jetzt eigentlich das Produkt oder wer kann jetzt eigentlich stolz sein auf dieses Produkt? Ne, wenn dieser Film jetzt einen Oscar gewonnen hätte, sage ich mal, wer hält dann die Dankrede? Ist das dann wirklich der Drehbuchautor oder ist das dann, muss man da dann auch der KI danken, die da viel Input geliefert hat? Also man kann eigentlich gar nicht mehr so richtig nachvollziehen, ob dieser Arbeitsoutput, der da geleistet wurde, jetzt wirklich diesem Menschen zugeschrieben werden kann oder dieser neuen Technologie.
gab ja schon, also diese Ängste, die sind ja nicht neu. Es gab ja schon lange Befürchtungen, dass es durch die Digitalisierung, durch die Automatisierung Arbeitsplatzverluste oder Stellenabbau gibt. In den 80er Jahren, ich glaube, es waren die 80er Jahre, war ja die menschenleere Fabrik ein Thema. Da hat sich aber auch herausgestellt, dass das gar nicht so dramatisch ist. Jetzt sprechen wir, wie schon gesagt, von Transformation, Disruption. Hat das eine andere Qualität oder ist das eigentlich nur eine Fortführung dessen, was eigentlich schon seit Jahrzehnten stattfindet?
Also schon in der ersten industriellen Revolution hat sich in den Medien damals verbreitet diese Angst, dass jetzt eben Maschinen uns Menschen alle arbeitslos machen und dass dann man eben seine Familie nicht mehr ernähren kann, weil man keinen Job mehr hat, nicht mehr bezahlt wird. Und das hat sich immer wieder gezeigt mit jedem größeren Umschwung, mit neuen Technologien, die auf den Markt kommen, viel automatisiert haben, dass das eben auch diese Angst vor Arbeitsplatzverlusten mit sich bringt. Und trotzdem hat sich immer wieder gezeigt, wir sehen es ja heute wieder immer wieder in den Nachrichten, wir haben nicht ein Problem mit Massenarbeitslosigkeit, obwohl sich natürlich seit der ersten industriellen Revolution noch mal ganz viel getan hat, was technische Entwicklung angeht, sondern im Gegenteil, wir suchen Leute. Und das hat verschiedene Gründe, aber ein Grund ist natürlich, dass mit der Automatisierung auch Unternehmen wirtschaftlicher arbeiten können, Produktivität erhöhen können und wenn es Unternehmen gut geht, dann kreieren sie meistens auch neue Arbeitsplätze, weil investiert wird in neue Bereiche, man expandiert und damit werden dann eher wieder neue Arbeitsplätze geschaffen, als dann tatsächlich wegfallen. Also wenn man so auf die großen Zahlen schaut, dann sehen wir, dass wir keine große Massenarbeitslosigkeit deswegen in der Vergangenheit gesehen haben. Und ich denke auch, dass das auch in der Zukunft so sein wird, weil mit diesen neuen Technologien eben auch immer wieder neue Möglichkeiten geschaffen werden, neue Tätigkeiten, die geschaffen werden. Ich denke jetzt mal zum Beispiel an alle Jobs, die irgendwie mit Social Media zu tun haben. Da sind inzwischen ganz viele Leute beschäftigt. Und bevor es eben soziale Netzwerke gab, diese Technologie gab, da gab es diese ganzen Berufe natürlich nicht. Und so können wir natürlich auch vermuten, dass mit den generativen KI-Systemen, die auf den Markt kommen, auch ganz neue Geschäftsfelder entstehen, an die wir heute vielleicht noch gar nicht denken können, die wir uns heute vielleicht noch nicht vorstellen können, aber die in 5 Jahren oder 10 Jahren auch viele neue Arbeitsplätze schaffen werden.
Wir haben gerade gesagt, ich denke und ich vermute. Die Unsicherheit ist ja in der breiten Bevölkerung relativ groß, sage ich mal. Wie sieht es denn in der Wissenschaft aus eigentlich, weil Sie von Vermutungen gesprochen haben? Jetzt hat die Wissenschaft ja auch nicht die Glaskugel. Wie weit ist man da in der Forschung eigentlich? Wie weit kann man zuverlässig sagen, wie die Zukunft aussieht?
Ja, ich versuche da immer vorsichtig zu sein. In der Wissenschaft, also gerade in der Arbeitswissenschaft, aus der ich komme, da schauen wir natürlich erst einmal auf Daten. Wir versuchen, Daten zu sammeln und schauen uns an, was sagen uns jetzt diese Daten. Und notwendigerweise schaut man damit erstmal so ein bisschen in die Gegenwart und in die Vergangenheit. Es muss erstmal was passiert sein, bevor man Daten dazu sammeln kann. Und da passiert ganz viel. Also gerade in der Arbeitswissenschaft sind in den letzten Jahren ganz viele Forschungsprojekte auch staatlich gefördert worden. Es sind zum Beispiel 8 große regionale Kompetenzzentren der Arbeitsforschung vom Bundesministerium für Bildung und Forschung ins Leben gerufen worden, die sich speziell mit diesem Thema beschäftigen, KI in der Arbeitswelt. Wie kann man Unternehmen dabei unterstützen, KI einzuführen, die Digitalisierung voranzubringen, aber auch zu untersuchen, welche Auswirkungen hat das dann auf Beschäftigte, auf die Produktivität, auf die Gesundheit, auf die Zufriedenheit von Beschäftigten und worauf sollte man dann achten in einem Unternehmen, was auch die Arbeitsgestaltung angeht, damit die Menschen dann eben auch mittel- und langfristig gut, gesund, sicher und zufrieden arbeiten können und auch für das Unternehmen arbeiten möchten. Das heißt aber nicht, dass wir nichts wissen über das, was hier gerade so passiert, denn so ganz neu ist es auch wieder nicht, was hier so passiert, denn es wird natürlich in erster Linie KI eingesetzt in den Unternehmen zur Automatisierung von Arbeit, das muss man so sagen. Nicht nur, nicht ausschließlich. Es gibt auch noch andere Fälle, wo man dann zum Beispiel kreative Arbeit mit unterstützen kann. Aber in erster Linie schauen Unternehmen erstmal darauf, wo kann man dann eigentlich Prozesse automatisieren mit den KI-Systemen. Und das ist natürlich gar nichts Neues. Also die Automatisierung von Arbeit und welche Effekte sich damit zeigen, das ist in der Arbeitswissenschaft insbesondere schon sehr lange sehr gut untersucht. Und so können wir eben davon ausgehen, dass wenn wir ein bisschen in in die Zukunft schauen, diese Effekte sehr ähnlich sein werden. Und dazu zählt zum Beispiel die Beschleunigung von Arbeit. Wir haben in der Vergangenheit immer wieder gesehen, mit der Digitalisierung und anderen Methoden der Automatisierung wird das in Unternehmen erstmal eingesetzt, damit man in kürzerer Zeit mehr produzieren kann. Sei es jetzt wirklich in der Produktion oder sei es auch an Wissensarbeit, E-Mails, was auch immer wir so alles im Rahmen unserer Arbeit machen. In erster Linie soll die Automatisierung dazu dienen, dass wir eben mehr erzielen können, in kürzerer Zeit, natürlich auch mit weniger Input. Und leider hat man da aus meiner Sicht diese ganz wichtige Frage der Arbeitsgestaltung aus den Augen verloren. Und ich glaube, viele Unternehmen beschäftigen sich auch gar nicht mit der Frage. Man schaut auf die Technik. Was kann diese Technik? Und wenn die Technik etwas schneller kann, dann soll sie das beschleunigen. Und der Mensch muss sich dann entsprechend anpassen und muss dann hinterher. Und natürlich sind wir Menschen jetzt keine Maschinen, die ohne Pause einfach ganz schnell arbeiten können auf dem gleichen Niveau. Wir brauchen auch mal Pausen in unserem Arbeitstag und natürlich auch über ein Arbeitsjahr gesehen und so weiter. Und so sehen wir, dass diese Arbeitsbeschleunigung, die wir erfahren, zusammen mit einer Arbeitsverdichtung, mit einer Intensivierung der Arbeit, die wir haben, auch einhergeht zum Beispiel mit einem Anstieg an psychischen Erkrankungen. Das heißt nicht unbedingt, dass das eine direkt das andere verursacht, aber wir sehen eben, dass beides ansteigt. Und wenn man sich die Befragungen anschaut, dann sieht man auch in den Daten, dass viele Beschäftigte sagen, sie fühlen sich eben belastet. Es gibt viele Mehrfachbelastungen. Sie haben das Gefühl, dass man ständig unter Zeitdruck steht. Und da kann man sich natürlich schon denken, es ist sehr naheliegend. Das hat eben auch was mit dieser Arbeitsbeschleunigung zu tun. Und wenn wir jetzt natürlich in die Zukunft denken und sagen, wir machen jetzt genauso weiter mit unserer generativen KI und setzen die genauso ein, weiter für die Beschleunigung von Arbeit und jetzt sollen die Menschen nicht nur 20 E-Mails am Tag, sondern 200 E-Mails am Tag schreiben, weil die generative KI das ja wunderbar unterstützen kann und schon vorschreiben kann und man dann nur noch abnicken muss, dass jetzt die E-Mail auch wirklich abgeschickt werden kann, dann wächst daraus natürlich auch wieder dieser Zeitdruck auf die Menschen. Es wird dann noch mehr erwartet, es wird eine noch schnellere Antwort erwartet. Und das ist natürlich etwas, was uns auch gerade in der Arbeitswissenschaft sehr besorgt, dass dann eben diese psychischen Erkrankungen, die schon über die letzten Jahrzehnte immer nur angestiegen sind, noch weiter ansteigen. Und daher denke ich, ist es besonders wichtig, dass man sich in Unternehmen nicht nur Gedanken darüber macht, welche Technologien kann man einsetzen, um Dinge schneller zu machen, sondern auch, wie kann man die Technologien einsetzen, zusammen mit einer guten Arbeitsgestaltung, damit Menschen eben auch gesund bleiben und auch motiviert bleiben, um in einem Unternehmen längerfristig zu arbeiten.
Ist das mit Verlaub gesagt nicht etwas naiv? Denn systemimmanent ist es doch immer schneller, immer weiter, immer höher zu machen. Wie kommt man aus dem Hamsterrad raus? Also ich sehe da keine Lösung erstmal.
Es ist auf jeden Fall schwierig. Und wenn man in andere Länder schaut, wie zum Beispiel die USA, da habe ich noch weniger Hoffnung, dass wir da umdenken können. In Deutschland ist das ein bisschen anders. In Deutschland ist man sensibilisiert dafür, dass man eben auch in die Arbeitskräfte investieren muss, damit sie mit ihrem Wissen natürlich auch das Unternehmen mittel- und langfristig unterstützen können. Und wir sehen ja auch, dass wir einen nicht mehr nur Fachkräftemangel, sondern Personalmangel haben. Damit wird natürlich die einzelne Arbeitskraft nochmal viel wertvoller. Die Leute, die wir haben in dem Unternehmen, die wollen wir dort auch halten und die wollen wir bestmöglich nutzen. Denn Arbeitskräfte in Deutschland kosten viel Geld. Und wenn sie ausfallen wegen Krankheit oder wenn sie das Unternehmen verlassen, dann kostet das auch Geld, weil man in der Zeit eben nicht produktiv arbeiten kann und man muss neue Leute suchen und einstellen. Das sind alles Zeiten, die verloren gehen. Das kostet einfach Unternehmen Geld. Von daher gibt es durchaus auch einen wirtschaftlichen Grund dafür, warum Unternehmen sich mehr Gedanken aus meiner Sicht darüber machen müssen, als sie es bis jetzt tun, wie man diese Technologien eben auch menschengerecht einsetzen kann.
Ist KI nicht auch so ein bisschen so eine Sau, die durchs Dorf getrieben wird? Ich habe mich vor kurzem mit der Arbeitssoziologin Sabine Pfeiffer unterhalten, die Sie vielleicht auch kennen. Die hat mir gesagt, ja, viele Unternehmen, vor allem kleine und mittelständische, die führen jetzt KI ein, und weil man es halt muss, aber die schauen nicht genug hin, ob das tatsächlich Sinn macht für Unternehmen. Da wird unheimlich viel Geld rausgeworfen, hat sie gesagt. Können Sie das bestätigen?
Das sehe ich ganz genauso aus meiner Sicht. Bei den Unternehmen ist ein unheimlicher Druck, also zumindest in Unternehmen, mit denen wir Kontakt haben. Ich kann natürlich nicht für alle sprechen, aber immer wieder höre ich das Gleiche von den Unternehmen, dass sie sagen, alle anderen sind schon weiter als wir. Also natürlich in den USA und in China und in anderen Ländern, aber auch innerhalb von Deutschlands hat man immer das Gefühl, alle anderen sind weiter, was Digitalisierung angeht, was künstliche Intelligenz angeht. Und wir sehen dann ja auch immer so digitale Barometer und solche Umfragen, die immer zeigen, auch in Europa ist Deutschland nicht unter den top-digitalisierten Ländern. Und so entsteht immer der Eindruck, dass wir irgendwie abgehängt sind. Aber aus meiner Sicht muss man, wenn man jetzt ein Rennen gewinnen will, erstmal definieren, wo will ich überhaupt hin? Was ist dann eigentlich überhaupt das Ziel? Und wenn man immer nur anderen hinterher rennt, aber gar nicht sich fragt, was ist denn eigentlich das Ziel, was ich da erreichen will, dann weiß man natürlich nicht, ob man unbedingt schneller sein will als die anderen. Wenn die anderen auf einen Abgrund zusteuern, will man ja nicht schneller dann dort sein. Und von daher glaube ich schon, und ich habe auch den Eindruck, dass insbesondere in Deutschland man schon auch hinterfragt, wie man diese Technologien bestmöglich einsetzen kann, um auch Menschen mitzunehmen. Natürlich ganz stark getrieben auch durch die wirtschaftlichen Anreize. Ich glaube, wenn es da keine wirtschaftlichen Anreize gäbe, wenn man keine wirtschaftlichen Vorteile davon hätte, dann wäre es ganz schwer bei Unternehmen umzusetzen. Und das ist ja auch verständlich. Unternehmen sind da, um gut zu wirtschaften, um Geld zu erwirtschaften, um Profite zu erwirtschaften, damit sie dann eben auch Arbeitskräfte halten können, damit sie auch einen wirtschaftlichen Beitrag zu dem Land auch beitragen können, leisten können.
Wenn Sie unseren Podcast mögen, dann gefällt Ihnen bestimmt auch VDI-Nachrichten. Das ist spannender Lesestoff aus Technik, Wirtschaft und Gesellschaft. Dazu viele hilfreiche Tipps und Tools zu Beruf und Karriere. Ob tagesaktuelle News mit VDI-Nachrichten Plus und oder 14-täglich als Zeitung oder E-Paper. Suchen Sie sich das passende Abo-Angebot aus. Zu finden unter den Shownotes.
Nochmal einen Schritt zurück, nochmal zur Glaskugel. Vielleicht, es hieß am Anfang, soweit ich mich erinnern kann, wenn Stellen abgebaut werden, dann eher in den Werkhallen. Dann hieß es aber auch, ja, es können aber durchaus auch Ingenieurinnen und Ingenieure sein. Wie weit ist man da? Wie kann man sagen, welche Berufsschichten, Berufsbereiche besonders betroffen sein könnten und welche weniger?
Ja, wir haben noch so diese alte Idee im Kopf, dass hauptsächlich gering qualifizierte Berufe getroffen werden von Automatisierung, weil das war in der Vergangenheit so. Weil in der Vergangenheit Automatisierungstechnologien eher Routinetätigkeiten ersetzen konnten, für die man in der Regel eine geringere Qualifikation brauchte. Das ist vorbei. Die Technologien, die wir jetzt haben, die generativen KI-Systeme, die auf den Markt kommen, die können eben auch Tätigkeiten automatisieren, die man in höher qualifizierten Jobs findet, die man in Führungsebenen findet, die man eben in wissensbasierten Arbeiten findet, wo man für gewöhnlich eine akademische Ausbildung für braucht. Und da kann jetzt also ganz viel automatisiert werden, wofür man vorher Fachwissen brauchte. Aber das heißt nicht deswegen, dass ganz viele Jobs in den Bereichen wegfallen werden, weil natürlich unsere Jobs viel komplexer sind. Die bestehen nicht nur aus ein oder zwei oder drei Tätigkeiten, die, wenn sie jetzt da automatisiert werden, auf einmal wegfallen. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Führungskräfte denke, dann sind da ja zum Beispiel auch Aufgaben dabei, die einfach damit zu tun haben, mit Menschen zu interagieren, Menschen zu motivieren, darauf zu schauen, was für Entwicklungsbedarf die Menschen haben im einzelnen Team und das voranzutreiben, das kann man nicht automatisieren. Aber man sieht zum Beispiel, dass mittlere Führungsebenen in großen Unternehmen abgebaut werden, tendenziell, nicht überall im gleichen Maße, aber schon, es hat schon viele gewundert. Und das ist vielleicht nicht so verwunderlich, weil wenn man sich mal anschaut, was Führungskräfte für Aufgaben haben in diesen mittleren Führungsebenen, dann sind die tendenziell weniger damit beschäftigt, strategische große Pläne zu machen. Aber sie haben auch nicht diese direkte Verantwortung mit den Menschen in den Teams auf dem Shopfloor, sagen wir mal zum Beispiel, wo dann auch diese persönlichen Gespräche stattfinden und wo diese Entwicklungsaufgaben stattfinden. Sondern da hat man viele Führungsaufgaben geschaffen, die damit zu tun haben, Präsentationen zu erstellen, Excel-Tabellen zu erstellen, irgendwie Reminder zu schicken per E-Mails. Und das sind auf einmal dann Aufgaben, die kann man gut automatisieren. Also Von daher, dieses ganz alte Modell, was man im Kopf hat, dass gerade gering qualifizierte Jobs ein hohes Automatisierungspotenzial haben, das stimmt nicht mehr so. Man sieht es auch im IT-Bereich. Programmieren ist zum Beispiel eine Aufgabe, die kann generative KI sehr gut. Ich würde jetzt mich nicht darauf verlassen, dass da ein Programm von einer generativen KI geschrieben wird, was dann zum Beispiel ein autonomes Fahrzeug steuern soll. Da hätte ich schon gern noch Menschen mit Expertise, die da involviert sind. Und darauf wird es sich sicherlich auch hin entwickeln, dass wir eben noch Menschen brauchen, die eine Expertise haben, um zu überprüfen, was diese hochautomatisierten Systeme so machen, was für Vorschläge da erarbeitet werden. Und daher braucht man immer noch eine bestimmte Expertise, die dann da gefragt ist. Aber in den Bereichen, die eben hohe Routine-Tätigkeiten haben und eben auch diese wissensbasierten Tätigkeiten haben, werden viele Tätigkeiten wegfallen. Das heißt nicht, dass die ganzen Jobs dann deswegen wegfallen, aber auf jeden Fall, dass man dann mit weniger Personen mehr Arbeit machen kann.
Gut, ganz platt gesagt, wenn ich jetzt im mittleren Management wäre, wird mir so leicht die Düse gehen. Wie gehe ich damit um? Also soll ich mich im Unternehmen mal schlau machen? Braucht ihr mich noch? Oder schon mal direkt an eine Weiterbildung denken? Das ist ja das erste Wort, was immer fällt. Wie gehe ich damit um? Wie mache ich mich da schlau?
Also in erster Linie würde ich erstmal sagen, die Unternehmen sollten sich mal Gedanken machen, warum sie überhaupt hochqualifizierte Führungskräfte dafür eingesetzt haben, dass sie Präsentationen erstellen und Excel-Tabellen irgendwie ausfüllen. Das sind ja eigentlich Aufgaben, für die man nicht hochausgebildete Führungskräfte braucht, sondern auch sich zu überlegen in einem Unternehmen, was für ein Führungsstil brauchen wir eigentlich in unserem Unternehmen. Und da wird es wichtiger sein, dass man diese personenbezogenen Führungsstile pflegt in einem Unternehmen. Und das heißt dann auch für mich als Führungskraft, sich dann eher darauf zu konzentrieren, wieder diese Kompetenzen weiterzuentwickeln, die erfordern, dass man Gespräche führt mit den Menschen, dass man eben herausfindet, was motiviert die Menschen, wie kann man jetzt die Interessen der Beschäftigten in Einklang bringen mit den Zielen des Unternehmens. Das erfordert viele, wie man so schön sagt, Social Skills. Das erfordert aber auch eine andere Ausbildung im Bereich der Führung, eine andere Ausbildung von Führungskräften, was ja nicht nur Verantwortung von den Führungskräften selbst ist, sondern auch von dem Unternehmen selbst. Also ich würde sagen, wie immer, kann man nicht einfach nur sagen, der schwarze Peter ist jetzt bei den Leuten und die müssen sich jetzt darum kümmern, dass sie da eine neue Nische für sich entdecken, sondern das Unternehmen muss sich ja selbst auch fragen, wo kann ich Menschen am besten einsetzen? Und da sehen wir jetzt eben Aufgaben, die schnell automatisiert werden können. Das sind eben auch nicht die Aufgaben, für die Menschen wirklich gut geeignet sind. Menschen sind wirklich gut dafür geeignet, mit anderen Menschen zu interagieren. Mhm. Aber auch das fällt nicht vom Himmel, das muss auch ausgebildet werden. Ja, und von daher müssen Unternehmen umdenken, aber sicherlich auch Führungskräfte werden sich umorientieren in den nächsten Jahren.
Den Ball nehme ich gerne auf. Mensch zu Mensch, das betrifft auch das Personalmanagement. Wenn ich mir da vorstelle, KI könnte sich da auch breit machen, indem meinetwegen ich als Bewerber auch meinetwegen eine KI-gestützte Bewerbung losschicke und die wird dann von KI gegengelesen. Ist das ferne Zukunft oder ist sowas vorstellbar?
Das passiert jetzt schon. Also natürlich, dass Bewerbungen automatisiert gelesen werden und zumindest vorsortiert werden für Menschen, die dann hinterher immer noch eine Entscheidung treffen, was Einstellung angeht oder Ablehnung. Das ist schon länger gängige Praxis. Und auch jetzt schon sehen wir, dass generative KI eingesetzt wird, um Bewerbungen zu schreiben, um Anschreiben zu schreiben. Das passiert alles jetzt schon. Am Ende muss natürlich immer noch hoffentlich ein Mensch dafür verantwortlich sein, jetzt diese Entscheidung zu treffen. Und in einem Einstellungsprozess sollte es ja auch nicht nur darum gehen, jetzt eine schriftliche Bewerbung zu lesen und auf der Basis eine Entscheidung zu treffen, sondern da geht es dann wieder darum, wie kann ich denn am besten herausfinden, ob diese Person gut geeignet ist für mein Unternehmen, welche Motivation sie tatsächlich zeigt. Und auch dafür braucht man wieder das persönliche Gespräch. Das kann KI noch nicht so gut ersetzen.
Aber was KI leisten kann, ist doch eine bestimmte Objektivität vielleicht, Neutralität auch herzustellen. Ich denke da an Geschlechtergerechtigkeit oder wenn jemand mit einem ausländischen Namen sich bewirbt, dass er da nicht direkt aussortiert wird. Da besteht doch durchaus auch ein Vorteil, oder?
Es besteht das Potenzial, wenn die Datenbasis es auch entsprechend hergibt. Also leider sehen wir ja, dass solche KI-Systeme durchaus auch diese Vorurteile, die die Menschen haben im Einstellungsprozess, auch übernehmen. Weil die KI-Systeme werden trainiert auf der Basis von Daten aus der Realität. Und in der Realität sehen wir eben, dass Einstellungsentscheidungen auch oft vorurteilsbehaftet sind. Und diese Vorurteile, die zeigen sich dann auch wieder bei den KI-Systemen. Aber aus meiner Sicht kann es noch gefährlicher sein, weil man eben einem technischen System eine Objektivität unterstellt und vielleicht weniger hinterfragt, ob hier Vorurteile bei der Einstellung oder bei Entscheidungen zu Beförderungen irgendwie mit zum Tragen gekommen sind. Also das Gute ist aber tatsächlich, dass mit der Entwicklung, mit dem Einsatz von diesen Systemen, die wir haben, von den KI-Systemen im Bereich der Personaleinstellung und der Personalauswahl, es aufgefallen ist schon an vielen Stellen, dass da eben Vorurteile ins Spiel gekommen sind und dadurch nochmal neue Debatten ausgelöst wurden darüber, wie man jetzt vorurteilsfreie Einstellungen ermöglichen kann und damit auch die menschlichen Prozesse oder menschlich verantworteten Prozesse in den Unternehmen besser angepasst werden, sodass sie weniger vorurteilsfrei oder weniger vorurteilsbehaftet sind. Ob sie jetzt ganz vorurteilsfrei sein können, das ist, glaube ich, sehr schwierig. Aber es ist natürlich gut und erstmal zu begrüßen, dass eine Debatte geführt wird darüber und dass da die Aufmerksamkeit ist in diesem Bereich.
Wenn man den Medien, dazu gehören auch die VDI-Nachrichten, Glauben schenken darf, macht sich KI ja überall breit. Als Ingenieurin oder Ingenieur kommt man da ohne großartige KI-Kenntnisse auf den Arbeitsmarkt, in die Unternehmen? Oder muss man sich da intensiv drum kümmern und ein KI-Experte sein oder eine Expertin?
Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, dass wir jetzt alle zu KI-Expertinnen und Experten werden. Wir sehen, dass diese KI-Expertise auf dem Arbeitsmarkt natürlich enorm gefragt ist. Jetzt steigen viele Unternehmen um auf solche Systeme. Es wird ganz viel investiert. Man braucht immer noch spezielle Expertise, um solche Systeme einzusetzen. Ich denke jetzt da zum Beispiel an den Bereich der Produktion. Und von daher sind diese Menschen aktuell einfach sehr gefragt. Von daher kann es durchaus sinnvoll sein, wenn man sich auseinandersetzt mit den neuen Technologien und sich da natürlich auch Wissen aneignet. Das heißt aber nicht, dass alle jetzt KI-Expertinnen und Experten werden müssen. Und das heißt auch nicht, dass wir nur Personen brauchen, die jetzt diese KI-Expertise haben. Denn es gibt auch immer noch viele Bereiche, in denen man auch noch die Fachkompetenzen braucht, die vorher auch gefragt sind. Also ein Auto, das wird nicht einfach von der KI konzipiert, entwickelt und gebaut. Da brauchen wir immer noch Menschen, die daran arbeiten. Und ich würde auch nicht in ein Flugzeug einsteigen wollen, das jetzt komplett von einer KI irgendwie entwickelt wurde und wo nur KI-Expertinnen und Experten involviert waren. Wir brauchen natürlich immer noch die Fachkompetenzen, die auch vorher gefragt waren.
Als ich ins Berufsleben eingestiegen bin, da waren die E-Mails gerade ganz in. Jetzt sind es andere Mittel, mit denen man, Arbeitsmittel, mit denen man umgeht, die sollten ja eigentlich unser Arbeitsleben erleichtern. Jetzt, wir hatten eben schon mal darüber gesprochen, aber es kommt immer mehr on top. Es ist von der 6-Tage-Woche jetzt wieder die Rede, vom Arbeiten bis 70. War die Digitalisierung da ein leeres Versprechen?
Die Digitalisierung war, glaube ich, kein leeres Versprechen, aber die Art und Weise, wie wir das angegangen sind, war einfach nicht so zielführend in den Unternehmen, indem wir diesen sehr, sehr technikzentrierten Ansatz immer wieder verfolgt haben und immer noch verfolgen, jetzt auch mit den KI-Systemen und als erstes darauf schauen, was gibt es denn für neue Technologien auf dem Markt und was können die jetzt machen im Unternehmen und in erster Linie, wie kann man dann eben die Prozesse beschleunigen. Aber man muss auch darauf schauen, was für Blindleistung zum Beispiel erzeugt wird durch solche Systeme. Also wenn man dann jetzt ständig warten muss auf ein Update oder da funktioniert wieder irgendetwas nicht, man muss sich in 10 Systemen einloggen. Auch das sind dann eben Zeiten, die verloren gehen, mit denen man dann nicht wertschöpfend arbeiten kann. Und gerade bei Positionen, zum Beispiel Führungskräften, die hochqualifiziert sind, sehr hoch bezahlt sind in der Regel, einen hohen Stundenlohn haben, da ist es natürlich umso problematischer, wenn dann ganz viel solcher Blindleistung erzeugt wird, aufgrund der Technologie, die da eingeführt wird, weil man zum Beispiel nicht auf die Usability von solchen Systemen achtet. Man achtet darauf, vielleicht noch auf irgendwelche technischen Merkmale, wie schnell, wie ist die Prozessorgeschwindigkeit, wie viel kann denn da gespeichert werden, all diese Dinge, die man dann eben schön in einem technischen Sheet sehen kann, an Informationen, in einem Produktinformationsblatt. Aber wir wissen nicht, wenn wir eine neue Technologie kaufen, wie gut können die Menschen damit umgehen? Wie gut können sie tatsächlich damit arbeiten? Was behindert sie dann bei der Technologie, bei der Arbeit? Und da spielt eben dieses Thema Usability eine ganz große Rolle. Und aus meiner Sicht wird das nicht genug beachtet in den Unternehmen, gerade wenn es darum geht, Investitionen zu tätigen für neue Technologien.
Wäre doch sinnvoll, da eine Einrichtung im Unternehmen zu haben, die sowas kontrolliert und über sowas drüber schaut. Damit sind wir wieder beim Arbeitsplatzaufbau und nicht Abbau.
Ja, das Schwierige ist, man kann nicht einfach so einen Usability-Score für eine Technologie verwenden, weil Usability zeichnet eben ein System aus, das einen bestimmten Nutzer in einem bestimmten Nutzungskontext effektiv, effizient und zufriedenstellend unterstützen kann. Und das heißt, man muss also wirklich am Arbeitsplatz selbst schauen. Man muss genau darauf schauen, was die Mitarbeitenden dann eigentlich machen mit diesen Technologien, wie sich das in den bestehenden Arbeitsprozess einfügt, wie sich dann Arbeitsprozesse verändern dadurch, wie sich auch das Verhältnis vielleicht von zum Beispiel Vorgesetzten zu Führungskräften verändert. Ist es zum Beispiel so, dass man eine größere Distanz hat zu den Führungskräften? Dann kann das auch sein, dass man Absprachen nicht gut macht, weil man sich einfach nicht gut mit den Leuten versteht, weil man einfach weniger Kontakt zu den Leuten hat. Und das alles kann dann wieder dazu führen, dass man im Endeffekt länger braucht für die Tätigkeiten oder dass man mehr Fehler macht oder mehr Blindleistung erzeugt wird, mehr Fehlleistung vielleicht erzeugt wird. Das heißt, es ist einfach nicht so einfach, auf diese Usability zu achten. Und man braucht da auch wirklich Expertinnen und Experten in dem Bereich, denn die Nutzenden selbst können es in der Regel schlecht einschätzen, ob sie jetzt gut unterstützt werden von so einer Technologie.
Ja, wir haben mit einem Film angefangen. Vielleicht hören wir auch mit einem Film auf. Wenn Sie einen Film drehen könnten, der die schöne Arbeitswelt der Zukunft zeigen würde, wie könnte der aussehen? Wie könnte eine schöne Arbeitswelt aussehen?
Also ich würde mir eine Arbeitswelt wünschen, in der man sich erst einmal anschaut, was für Technologien brauchen denn die Beschäftigten am Arbeitsplatz, damit sie wirklich nicht nur produktiv arbeiten können, sondern damit sie eben auch gesund sind, langfristig gesund und auch zufrieden sind bei der Arbeit und mit der Prämisse eben auf Technologien zu schauen. Und da kommt man auch auf ganz neue Ideen für Technologien. Aus meiner Sicht gibt es ein ganz großes Innovationspotenzial, was aktuell noch verschenkt wird, weil man immer nur daran denkt, diese Technologien zur Beschleunigung einzusetzen von Arbeit. Aber wenn man mehr daran denkt, Technologien zu entwickeln, die einen tatsächlich bei der Arbeit unterstützen können, auch gesundheitlich unterstützen können, dann glaube ich, kommen wir da auf ganz neue Ideen. Und ich würde mir wünschen, dass wir mehr Mut finden in den Unternehmen, aber natürlich auch in den Bereichen der Technikentwicklung, um diesen Ideen nachzugehen, um wirklich zu schauen, was können wir alles erreichen mit Technologien. Ich glaube, da gibt es ein großes Potenzial und das müssen wir jetzt nur noch nutzen.
Wie sagt man da, und das ist wirklich in diesem Falle wirklich so, ein schönes Schlusswort, finde ich super. Ich fand es hochspannend, ich fand es hochinformativ. Bis zum nächsten Mal. Danke, Frau Professor Nitsch.
Dankeschön.